Manfred, könntest du den Predigttext bitte noch vorlesen? Das wäre heute Lukas 12, 13 bis 31.
Ja. Es sprach aber eine aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, des Feld hatte wohl getragen. Und er gedachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, dass ich meine Früchte hineinsammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will dreinsammeln alles, was mir gewachsen ist und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und was wird sein, das du bereitet hast? Also geht es, wer seine Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, auch nicht für euren Leib, was ihr antun sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib ist mehr denn die Kleidung. Nehmet wahr den Raben, die säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und noch Scheune und Gott nähret sie doch. Wie viel aber seid ihr besser denn die Vögel? Welcher ist unter euch, ob er schon darum sorget, der da könnte eine Elle seiner Länge zusetzen? So ihr denn das Geringste nicht vermöget, warum sorget ihr für das andere? Nehmet wahr die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in seiner Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen wie deren eins. So denn das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Gott also kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fraget nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und fahret nicht hoch her. Nach solchem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß wohl, dass ihr des bedürfet. Doch trachtet nach dem Reiche Gottes, so wird euch das alles zufallen. Amen.
Dankeschön. Ja, ich entbiete auch einen ganz herzlichen Gruß an die angeschlossenen Funkhäuser. Ich habe jetzt in Waldbröl und in Überholz mit diesem Format schon mal experimentiert. Ja, gut, ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Wenn das bei irgendjemandem schwierig sein sollte, muss der Thomas mir ein Signal geben. Ansonsten versuchen wir das mal miteinander. Wir bewegen uns hier in diesem Abschnitt aus einer Rede unseres Herrn noch im Zusammenhang mit einem Geschehen aus Kapitel 11. Da hat Jesus eindrucksvoll bewiesen, welche Macht er in Händen hält, wenn er sagt, der Menschensohn ist gekommen, die Werke des Satans zu zerstören, denn genau das tut er. Er nimmt jemanden in seine Heilandshand, der vorher vom Satan besessen war, und er befreit ihn daraus. Er reißt diesen Menschen von der Macht des Bösen los und zeigt damit sehr eindrucksvoll, was es mit seinem Sieg auf Golgatha auf sich hat. Wir werfen da ruhig mal einen Blick auch schon nach vorne in der Berichterstattung. und stellen fest, die Macht, die hier der Sohn des lebendigen Gottes schon ausübt, die Werke des Satans zu zerstören, die ja liegt in seinem Sieg von Golgatha letzten Endes begründet. Aber der Sieg von Golgatha, der ist eben in keiner Weise mehr in Frage zu stellen. Jesus kann seinen Sieg hier schon verwirklichen im Leben dieses Menschen. Es handelt sich also nur noch um eine Frage der Zeit, nicht mehr um eine Frage, ob Jesus diesen Sieg erringt. Das finde ich einen ungeheuer eindrucksvollen Gedanken, dass gegenüber Jesus Christus, seiner Gottheit und seiner Vollmacht und dem Sieg, den er davon trägt, einfach keine Macht sich aufspielen kann, als hätte sie irgendeine Autorität, die sie gegenüber Jesus behaupten könnte. Es ist vielleicht manches Mal gar nicht so schlecht, wenn wir auch in unserer gegenwärtigen Situation erstens uns selber auf diesen Sieg und den Sieger berufen, unser Leben diesem Sieger auch immer wieder mal unterstellen und dann aber auch im Glauben das erfassen, dass er eben dieser Sieger ist und dass vor seinem Sieg nichts besteht, was Autorität hätte, ihn anzufechten. Vielleicht gewinnen wir etwas mehr Gelassenheit und etwas mehr Freiheit, wenn wir in diesem Sinne auf den Sieger von Golgatha sehen. Er hat den Beweis erbracht, wozu er gekommen ist. Er ist gekommen, die Werke des Satans zu zerstören. Das gehört zur Vollmacht des Evangeliums ja letztlich auch im Leben eines jeden von uns, dass die Werke der Sünde und ihre Folgen in seinen Sieg verschlungen gehören und dass er diese Sündenwerke, die der Satan als Verdienste für sich reklamieren kann, zerstört. Theoretisch nennt man das Heiligung, in der Jesus Christus uns ja immer weiterführen wird. Dem dürfen wir gehören, dem dürfen wir uns anvertrauen. Und dann gibt es aus dieser Situation, wo Jesus diesen Sieg beweist, heraus eine Essenseinladung von einem Pharisäer. Pharisäer und Schriftgelehrte beriefen sich ja darauf, dass sie eine besondere Nähe zu Gott hatten und ihm besonders gehorsam waren. Und jetzt wollte der Pharisäer anscheinend mit diesem Wanderrabbiner während der Tischgemeinschaft verschiedenes Mal besprechen. Ich weiß nicht, ob er da mit eigenen Lorbeeren rechnete, die es zu ernten gäbe. Jesus nimmt hier eine Autorität an sich, die dem Pharisäer und den Schriftgelehrten, glaube ich, sehr sauer aufgestoßen sind und wohl auch nicht das waren, was sie erwartet haben. Er wäscht Pharisäern und Schriftgelehrten ganz gewaltig den Kopf. Auch das gehört zu seiner Autorität dazu, zu seiner Vollmacht. Das tut er, um zurechtzuhelfen. Um von dem, was Menschen sich zurechtmachen, wegzubringen, hin zu dem, was sie wirklich zurechtbringt. Und da müssen die Schriftgelehrten sich sogar gefallen lassen, dass Jesus ihnen sagt, ihr habt den Schlüssel zum Himmelreich und ihr wollt nicht hinein und wer hinein will, den hindert ihr daran. Das ist ja das Gegenteil dessen, was sie dachten, was sie täten. Jesus macht hier in sehr kompromissloser Weise deutlich, dass er es nicht duldet, wenn Menschen die Wege verbarrikadieren, die Gott baut, damit Menschen zu ihm kommen können. Auch diese Autorität, diesen Weg zu schaffen, diesen Weg frei zu machen und auf diesen Weg zu rufen, wer sich rufen lässt, die gehört Jesus und er duldet nicht, dass vermeintliche Schriftgelehrte oder Pharisäer mit dem, was sie sich selbst zurecht machen, diesen Weg wieder torpedieren oder verstellen. Jesus stellt sich ja dem hier klar entgegen, auch wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 8 sagt Jesus den Pharisäern, wenn ihr Abrahams Kinder wäret und wenn ihr von Gott irgendwas wüsstet, dann würdet ihr mich lieben. So blind konnten die sein, die sich auf Gott beriefen, dass sie den nicht erkannten, der von Gott gesandt war. Zum Sieg Jesu gehört auch seine Autorität, Blinde sehen zu machen. So wie er uns ja auch sehend machen musste, dass wir im Licht seines Heiligen Geistes das Kreuz erkennen konnten als Urteil über uns und den Gekreuzigten als den, der uns die Gnade Gottes bringt. Hier gilt es, von Jesus neu zu lernen und sich von Jesus einen neuen Blick schenken zu lassen und von Jesus auch das Ohr öffnen zu lassen für die Worte des Lebens, die Gott wirklich in das Leben seiner Menschen hineinzusprechen hat. Jesus führt diese Rede dann fort, als er aus dem Haus dieses Pharisäers aufgebrochen war und draußen wieder eine Menge Zuhörern fand. Und das ist nur auch der unmittelbare Zusammenhang, in dem wir uns noch bewegen. Dieser Teil seiner Rede steht wohl auch in seiner Autorität unter der Überschrift, die Dietrich Bonhoeffer der Gemeinde mal gegeben hat. Wir müssen lernen, Vorläufiges von Endgültigen zu unterscheiden. Und wir müssen lernen, das Endgültige höher zu werten als das Vorläufige. Der Anfang von Kapitel 12 ist auch eher schwer zu ergreifen, wenn Jesus seinen Zuhörern so ganz die Hintertürchen aus der Hand nimmt, so ganz die eigenen Alternativpläne und sie so ganz dazu aufruft, ihr Leben ja im Bekenntnis zu ihm zu führen, egal was das bringt. Ihm dann auch zu vertrauen, wenn sie für dieses Bekenntnis vor die Synagogen und Gerichte gebracht werden. In der Frage nach der Beziehung zu ihm, nach der Beziehung, in der er auch das Leben seiner Jünger prägen will, sollen sie lernen, das Vorläufige vom Endgültigen zu unterscheiden und den Endgültigen höher zu werten. Vorläufig mögen sie sich damit über die Runden retten können, dass sie das Bekenntnis zu Jesus klein halten. Weil Jesus sagt, dann werde ich auch das Bekenntnis zu euch klein halten vor den Engeln meines Vaters im Himmel. Wenn ihr euch aber mit eurem Leben ganz darauf stellt, mich zu bekennen, dann werdet ihr dadurch leben, dass ich mich auch ganz zu euch bekenne. Jesus verlangt von seinen Zuhörern, dass sie das, was ihnen vorläufig als Hilfe oder Ausweg erscheint, aufgeben und dass sie sich ganz auf ihn stellen und darauf, dass er das Endgültige zu sagen und zu bestimmen hat und dass er auch die Macht hat, als Herr und als Sieger von Golgatha seine Verheißungen zu erfüllen, dass sein Geist den Beistand leistet, wenn sie das Bekenntnis zu ihm verantworten müssen. Jetzt hat aus der Menge der Zuhörer jemand erkannt, oh, dieser Wanderrabbiner da, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Der traut sich sogar, Pharisäern und Schriftgelehrten die Leviten zu lesen. Den kann ich mal ansprechen. Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Wir kommen hier in einen Abschnitt der Rede Jesu, der uns nochmal auf besondere Spuren auch setzt. Auch in Fragen von Gerechtigkeit oder auch in Fragen, worum es sich zu sorgen gilt, müssen seine Leute lernen, das Vorläufige vom Endgültigen zu unterscheiden und das Endgültige höher zu achten als das Vorläufige. Jesus sagt dann dem, der ihm angeredet hat, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch bestellt? Wir Kenner des Neuen Testamentes würden jetzt sagen, ja, natürlich bist du zum Richter bestellt, Jesus. Aber eben nicht in vorläufigen Dingen, sondern in endgültigen Dingen. Und nach diesen endgültigen Dingen gilt es, sich auszustrecken und nicht nach den vorläufigen. Jesus, natürlich bist du dafür gekommen, uns Gerechtigkeit zu schaffen. Wir haben dann in der Kirche diese Bewegung Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Das sind in ihrer Vorläufigkeit alles sehr ehrenwerte Anliegen, aber sie gehen am Eigentlichen vorbei. Sie zielen auf das Vorläufige und nicht auf das Endgültige. Nicht auf die endgültige Gerechtigkeit, nicht auf den endgültigen Frieden. Da zielt aber Jesus drauf. Diesen Vers 31, den hat Jesus schon bei einer anderen Gelegenheit gesagt, nämlich bei der Bergpredigt, und er hat ihn da etwas weiter formuliert und sagt, trachtet zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach ihrer Gerechtigkeit. Hier wird den Zuhörern gesagt, was das Endgültige zu trachten ist, in die Königsherrschaft des lebendigen Gottes zu kommen und in seine Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist Jesus. Der Richter, der diese Gerechtigkeit schafft, ist Jesus. Wir müssen das wahrscheinlich auch hier und da mal neu zur Kenntnis nehmen, dass Gerechtigkeit in der Bibel ein Verhältnisbegriff ist und nicht, wie in unserem Sprachgebrauch bedeutet, alle kriegen dasselbe. Wir haben das noch in der Formulierung, ich musste irgendeinem Anspruch oder irgendeinem Maßstab gerecht werden. Oder dem Anspruch konnte ich nicht gerecht werden. Da haben wir das noch als Verhältnisbegriff Gerechtigkeit. Hierbei handelt es sich um einen der Kernpunkte der Reformation, dass Martin Luther lange, lange Zeit verzweifelt dachte, dieser heilige Gott fordert von mir, dass ich als Sünder vor ihm gerecht leben soll. Ich kann es aber gar nicht, weil ich in Sünde tot bin. Ich muss an diesem Maßstab seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit scheitern und ich habe überhaupt keine andere Wahl, als daran zu scheitern. Dieser Gott hält mir irgendetwas vor, von dem er genau weiß, dass ich es nicht erreichen kann. Und dann sagt er mir anschließend, du hast es nicht erreicht, jetzt muss ich dich verurteilen. Luther konnte nicht durchkommen, irgendein Evangelium zu erkennen oder sich auf irgendein Evangelium zu gründen. Das hat ihn so in die Verzweiflung getrieben, bis er eine Vorlesung über den Römerbrief vorbereitete. Luther war ja sogar ins Kloster eingetreten, auf der Suche, näher zu Gott zu kommen, und schrieb hinterher dann mal, ich war aber nicht der Einzige, der ins Kloster eingetreten war, der Teufel war auch schon da. Es hatte also nichts gebracht. Und bei dieser Vorbereitung einer Vorlesung zum Römerbrief kam er an Römer 1, 16 und 17 und stellte fest, dass es sich da ganz anders verhält, als er bisher dachte. Es geht gar nicht um die Gerechtigkeit, die ein heiliger Gott fordert, sondern es geht um die Gerechtigkeit, die ein heiliger Gott schafft und schenkt. Deswegen hat Luther an dieser Stelle den Bibeltext erweitert und hat damit auch völlig recht, das zu tun. So lesen wir da nicht mehr nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern wir lesen da die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die kommt aus Glauben im Glauben. Und dieses Glauben fasst zusammen, was es heißt, nach der Königsherrschaft zu trachten. Nämlich sich an diesen heiligen Gott und an seinen Sohn, der alles für uns getan hat, dran zu hängen. In ganzer Ohnmacht, mit der ganzen Existenz, mit ganz leeren Händen, die auch von allen eigenen Werken gereinigt und geleert sein müssen, dass man sich wirklich mit dem Mut der Verzweiflung sozusagen an diesen Christus, diesen Sohn des lebendigen Gottes, hängen kann. Dass er in die Königsherrschaft Gottes führt, ein Leben, das im Glauben an ihm hängt. Dass er dieses Leben, das in ganzer Ohnmacht einfach an ihm hängt, als gerecht vor Gott hinstellt, weil er alles für diese Gerechtigkeit getan hat, weil er den Tod gestorben ist, den ich Sünder hätte verdient gehabt, weil er meine Last der Sünde übernommen hat, sodass ich frei ausgehen kann, weil er dafür bezahlt. Wodurch er mir seine Gerechtigkeit schenkt und ich sagen kann, ich stehe vor einem heiligen Gott als Gerechter da, weil mein Heiland mir seine Gerechtigkeit schenkt aus Gnade. Daran darf ich mich im Glauben hängen. So komme ich in diese Königsherrschaft Gottes und in seine Gerechtigkeit. So wird dieser Gottessohn mir der Richter, der mir die endgültige Rettung schafft, der mich nicht bei vorläufiger Gerechtigkeit belässt, sondern mich endgültig hinstellt als gerecht vor einen heiligen Gott, dessen Kind ich sein darf, nachdem ich vorher sein Feind war. Danach zu trachten, darum, ja, zu sorgen und auch zu ringen, dass man im Glauben an ihm hängt. Das ist auch, ja, der Aufruf, den Jesus seinen Zuhörern hier macht. Das ist das, was er ihnen zu tun aufträgt. Er stellt das auch dieser Heidensorge entgegen, die er formuliert, wenn er sagt, all die Dinge, die hier zur Vorläufigkeit gehören, in die die Menschen alle ihre Kraft investieren, all ihr Streben und all ihr Sorgen, um sich damit irgendwie zu erhalten, all das ist ein Streben, das sein Ende im Vorläufigen findet und das endgültig nichts austrägt, das endgültig zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen erzählt Jesus das Gleichnis von dem reichen Kornbauern. Auch hier sollen seine Zuhörer lernen, das Endgültige ist das wirklich Entscheidende. Er schließt das Gleichnis ja mit dem Satz, so geht es jedem, der sich Schätze auf Erden sammelt und ist nicht reich bei Gott. Dieses Trachten danach, reich bei Gott zu sein, das ist ja das, worum es ihm geht. Und er verdeutlicht das vielfach, dass es hier nicht um Werkgerechtigkeit geht, nicht um das Halten des Gesetzes, nicht um das Streben nach einem guten Leben oder dass man sich in seinem Leben als guter Mensch erweist, wie Goethe. Schätze im Himmel, das ist immer das, was Jesus Christus erwirbt. Schätze im Himmel, das ist sein Blut, das ist der himmlische Reichtum, der nach Epheser 1 für uns als Erbe bereit liegt, mit dem wir jetzt schon gesegnet sind, weil wir dem gehören, dem diese Schätze gehören. So gilt es, sich diese Schätze zu sammeln, indem man danach trachtet, im Glauben an Jesus Christus zu hängen, sich von ihm unter die Königsherrschaft des lebendigen Gottes stellen zu lassen. Er schildert das ja sehr eindrücklich. Dieser reiche Kornbauer, der hat ja ein Luxusproblem. Er hat einfach keinen Platz, um seinen Reichtum alle unterzubringen. Der hat es so gut geerntet. Dahinter steckt ja vermutlich auch Fleiß, Geschäftstüchtigkeit, was das auch gewesen sein mag. Seine Mitarbeiter haben gut gearbeitet. Vielleicht war er auch ein fairer Chef. Das ist nicht der Punkt Jesu an der Stelle. Der Punkt ist, dieser reiche Kornbauer bleibt in seiner Vorläufigkeit hängen. Und eine ähnliche Situation haben wir in Deutschland im Jahr 2008 kennengelernt. Da war in Frankfurt die Selbstmordrate am höchsten, weil den ganzen Bankern ihr Leben unter der Hand zerbrochen war. Sie hatten alles darauf gesetzt, dass die Märkte immer weiter wachsen und dass sie davon immer weiter profitieren und dass sie mit ihrem Geschick und ihrer Gerissenheit und ihrem Wagemut da schon immer weiter nach oben kommen. Und dann kam eine riesige Finanzkrise. Und es war nichts mehr übrig. Und wem dermaßen das ganze Leben unter der Hand zerbricht, der hat von seinem Leben nichts mehr zu erwarten. Der hat die Perspektive der Selbsttötung, die ja eben nicht den endgültigen Weg bedeuten soll. Unser Herr wünscht sich für uns einen anderen endgültigen Weg. Und das sagt er diesem reichen Kornbauer ja eben auch. Lieber reicher Kornbauer, weshalb sagst du eigentlich zu deiner Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre? Damit hättest du recht, wenn du sagen könntest, dass du überhaupt noch viele Jahre hast. Das kannst du aber gar nicht sagen. Wieso beruhigst du deine Seele mit deinen Vorräten, wenn du gar nicht weißt, ob du morgen nochmal wach wirst und zum Frühstück deine Vorräte noch genießen kannst? Du denkst, du bist für die Zukunft ein gemachter Mann, aber was ist denn, wenn du gar keine Zukunft hast? Und Gott sagt ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Jesus verbietet an einer anderen Stelle mal, jemanden als Narren zu bezeichnen, da dieser Begriff der biblische Ausdruck für einen Gottlosen ist. Und hier kommt Gott genau auf den Punkt. Gott bezeichnet den reichen Kornbauern deswegen als Narren, weil er seine Rechnungen ohne Gott gemacht hat. Weil er seinen ganzen Reichtum angehäuft hat, ohne nach Gott zu fragen, weil er ein gottloses Leben führt. Vielleicht als ganz redlicher Mensch, aber ein Leben ohne Gott, ein gottloses Leben, ist ein Leben, das Gott unter das Urteil stellt, du Narr. Und ein Leben, das, wenn es ehrlich mit sich selber wäre, sich unter das Urteil stellen müsste, ich plane hier lauter Dinge, über die ich gar keine Kontrolle habe. Ich beruhige meine Seele mit einer Zukunft, die ich nicht kenne, von der ich nicht weiß, ob es sie gibt. Ich plane riesige Bauvorhaben, bei denen ich nicht mal weiß, ob ich die Grundsteinlegung noch erlebe. Ich plane mein Leben ohne Gott. Dazu sagt Gott, das ist ein in Narrheit geführtes Leben. anhäufen, was du willst. Du hast nur Vorläufiges angehäuft. Du hast die Fragen, die wirklich gelten, die Fragen, die endgültige Bedeutung haben, in keiner Weise geklärt. Deswegen geht es so jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Hier muss eine Entscheidung herbei. Vor dieser Entscheidung stellt Jesus seine Zuhörer. Diese Entscheidung muss im Leben eines jeden Einzelnen stattfinden. Willst du Dienst des Vorläufigen oder willst du Antworten auf Fragen mit Endgültigkeitscharakter? Wenn du das willst, dann trachte nach der Königsherrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, die du in Jesus Christus findest. Und dann ändert sich deine Position, so wie Jesus jetzt seine Ansprache ändert. Jesus wendet sich jetzt weg von der allgemeinen Zuhörerschaft und wendet sich zu seinen Jüngern. Ich glaube, diesen Unterschied muss man hören bei dem, was jetzt kommt. Sonst ist man allzu schnell dabei, so eine Pauschalversorgung für die ganze Welt durch Gott irgendwie zu behaupten und dann an Gott zu zweifeln, wenn man die nicht sieht. Jesus sagt seinen Jüngern ein paar ganz konkrete Bedeutungen dessen, was es heißt, der Königsherrschaft seines Vaters im Himmel zu unterstehen. Und er sagt ihnen, ihr, meine Jünger, die ich vor Gott hinstelle als mein auf Golgatha erlöstes und befreites Eigentum, als teuer erkaufte, als Kinder Gottes, ihr braucht euer Leben nicht mehr in vorläufigem Streben, nicht mehr in Heidenangst und Heidensorge zu führen. Es geht jetzt ja nicht darum, dass man für sein Leben keine Verantwortung übernimmt, aber es geht schon darum, befreit sein zu dürfen von einer Verantwortung, die man überhaupt nicht wahrnehmen kann. Jesus sagt das hier jetzt auch seinen Jüngern. Das ist im Griechischen nicht ganz klar. Entweder es heißt Körperlänge oder Lebensdauer. Aber es würde ja beides stimmen. Ihr könnt weder eurer Körpergröße noch eurer Lebensdauer eine Spanne zusetzen. Ihr könnt so tun. Ihr könnt hohe Absätze tragen. Dann seht ihr so aus, als könntet ihr das. Aber ihr könnt es nicht. Wenn ihr solche Dinge nicht vermögt, wenn ihr keine Verfügung über irgendetwas an eurem Leben habt, warum meint ihr dann, an euch hinge die letzte Verantwortung für ganz grundlegende Dinge in eurem Leben? Wenn ihr der Königsherrschaft Gottes angehört, wenn ihr Eigentum Jesu Christi seid und so vor Gott als seine Kinder steht, dann dürft ihr von dieser Heidenangst und von dieser Heidensorge frei leben. Dann braucht die euren Sinn und eure Seele nicht mehr zu zerdrücken. Dann braucht die auch nicht mehr eure Perspektive zu sein, die letzten Endes in den Zerbruch führt und ins Dunkle, in die Verzweiflung, in die Angst, in die Ohnmacht, dann dürft ihr an der Hand eures Heilands gelassene Leute sein. Ihr dürft einen Lebensweg gehen, der einen König über sich hat und einen Vater. Einen Vater, der sieht, was seine Kinder brauchen, wie sie versorgt werden müssen. Und auch das sagt Jesus in der Bergpredigt schon mal, euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Wie Eltern eines kleinen Kindes wissen, was das kleine Kind braucht und es ihm geben, nicht weil es bittet, sondern weil das Kind diese Versorgung der Eltern braucht. In dieser Freiheit und Geborgenheit dürfen die leben, die ihr Leben im Glauben unter die Königsherrschaft Gottes, in die Kindschaft Gottes gebracht haben, die ihr Leben im Glauben an den Christus Gottes gehängt haben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht die Raben. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Keller noch Scheune. Ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Hier geht es noch einmal um seinen Sieg von Golgatha. Die Raben waren im alten Israel unreine Vögel, weil Raben Aasfresser sind. Wie kann es sein, dass ein heiliger Gott unreine Vögel versorgt? Jesus sagt, er tut es. Er hat sie geschaffen, er kümmert sich um sie, er versorgt sie, obwohl sie für euch als unrein gelten. Jetzt überlegt euch mal, wer ihr seid, wenn ihr euer Leben dem Sieger von Golgatha übergeben habt, wenn ihr euer Leben im Glauben an ihn gehängt habt und unter die Königsherrschaft eures Gottes gebracht habt. Dann seid ihr Menschen, die aus der Unreinheit der Sünde in die Reinigungskraft des Blutes Jesu Christi gekommen sind. Seht, wie Gott sich um unreine Vögel kümmert und lernt daraus, wie Gott sich kümmern wird um Menschen, die er im Blut seines Sohnes gereinigt hat, angenommen hat aus der Feindschaft in die Kindschaft. Stärkt euch darin, gründet euch darauf, hängt euch im Glauben da dran und überlasst es ihm. Ihr habt über eure Lebenslänge kein Mitspracherecht. Wie wollt ihr euch um Größeres sorgen? Ihr braucht euch nicht um Größeres zu sorgen. Seht, welche Liebe euer Vater und welche Macht euer König in euer Leben investieren wird, jetzt, da ihr ihm gehört und jetzt, da euer Heiland alles für euch getan hat. Seht die Lilien auf dem Felde. Jesus hat sich umgeguckt und hat einfach was genommen, was jeder seiner Zuhörer, seiner Jünger sehen konnte. Diese Art von Lilien, die hier gemeint ist, die wächst in Israel praktisch wie Unkraut. Und der Vergleich mit Salomo liegt deswegen sehr nahe, weil diese Lilien purpur blühen. Purpur ist die Königsfarbe. Jetzt sagt Jesus, seht diese Purpurlilien auf dem Feld. Heute sind sie schön. Dann reißt ihr sie ab und dörrt sie, weil ihr wenig Brennholz findet und nehmt sie dann für euren Ofen, um Brot zu backen. Und trotzdem war nicht einmal König Salomo in seinem Königspurpur so herrlich wie diese Lilien. Wenn nun Gott das Unkraut auf dem Feld mit einer solchen Herrlichkeit kleidet, wie viel mehr dann euch, die er schon gekleidet hat? Danke, Manfred. Das Lied war sehr gut, genau passend, als hätte da der Heilige Geist Regie geführt, können wir ja mal annehmen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ihr wart solche, die wegen ihrer Sünde eigentlich ins Feuer geworfen worden wären. Ihr werdet es nicht mehr, weil der Sohn des lebendigen Gottes, der Sieger von Golgatha, euch erlöst hat. Ihr habt nicht mehr die Perspektive hintendran, mit diesem ewigen Feuer noch irgendwas zu tun zu kriegen. Ihr seid erlöste Leute. Jetzt kleidet Gott dieses Gras, das aber noch ins Feuer geworfen wird, so herrlich, wie viel mehr dann euch, in die er einen ganzen Christus investiert hat. die er von der ewigen Verlorenheit losgekauft hat, indem er seinen Sohn in euren Tod gegeben hat. Wie viel mehr wird dieser König und Vater euch kleiden? Der 84er Luthertext sagt, schafft euch keine Unruhe. Hier wird Jesus dann auch nochmal zutiefst seelsorglich, indem er auf sich seinen Sieg von Golgatha und die Königsherrschaft seines Vaters verweist und sagt seinen Jüngern, diese Heidenunruhe, das Leben selbst erhalten zu müssen, sich alles selber schaffen, schützen und garantieren zu müssen und alles das, was man da versucht zu tun, auch noch gegen die eigene Ohnmacht abzuschirmen und gegen die Verzweiflung, die darin liegt, es letztlich vor dem Tod doch nicht bewahren zu können. Das braucht euch alles keine Unruhe zu machen. Ihr seid durch den Sieg von Golgatha zur Ruhe gebracht. Darum macht euch nicht wieder diese Unruhe, sondern lasst den für euch sorgen, der euch erlöst hat. Lasst eure Angelegenheiten seine Sorge sein und sorgt ihr dafür, dass ihr im Glauben an eurem Heiland hängt, der euch der Königsherrschaft des lebendigen Gottes unterstellt und der euch hinstellt neben sich als Kinder des ewigen Vaters. Vielleicht müssen wir das neu hören und neu lernen, auch in unserer Zeit. Nicht ohne Vernunft, aber ohne Heidenangst, an der Hand Jesu zu gehen, mit einem König über uns und einem Vater, der uns sieht und der unseren Bedarf erfüllt. Amen. Lasst uns nochmal miteinander beten.